Wir können ja normalerweise auch nicht fliegen. Aber die Esoterik bietet an, dass wir Astralreisen machen können. Wir können unseren Körper verlassen und dazu brauchen wir bestimmte Übungen, um das zu können. Das können wir nicht einfach so. Wenn man zum Beispiel Yoga eine diszipliniert lange durchgeht, bei manchen geht es auch schon ganz schnell, dann wird man dahin kommen. Es kann ein Mittel sein, dass man den Körper verlässt. Auch autogenes Training, ganz bestimmte Übungen in seinem fortgeschrittenen Stadium, dienen dazu, den Körper zu verlassen. Letztendlich ist, sage ich mal, das ein angestrebtes Ziel, auch in der Esoterik, nicht mehr in diesem begrenzten Körper zu leben. Ich hatte in der Therapie Menschen, die in der Esoterik waren, die fürchterlich traurig waren, dass sie merken, ich lebe hier in meiner Begrenztheit. Ich mache so viele spirituelle Erfahrungen, wo ich doch weit hinausgehe über meine menschliche Begrenztheit, aber eigentlich muss ich immer in diesem Körper sein. Und das hat sie nach all diesen Erfahrungen ja sehr eingeengt, traurig gemacht. Sie wollten gar nicht mehr Mensch sein, am liebsten. Ja, normalerweise müssen wir sagen, es gibt ein Stück Schicksal in unserem Leben, dem können wir nicht entrinnen. Aber die Esoterik bietet uns an, dass wir darüber was erfahren. Sie sagt, sie macht es möglich, durch bestimmte Methoden, auch durch Therapie, durch Reinkarnationstherapie zum Beispiel, dass wir herausfinden, warum wir zum Beispiel immer im Leben bestimmte Schwierigkeiten haben oder warum uns immer wieder dieses oder jenes begegnet. Und ich muss sagen, als ich mehrere Jahre in der Esoterik war, gab es für mich keine Zufälle mehr. Alles, was mir begegnete, und so hieß es auch, sei es ein Beinbruch oder ein Autounfall oder ein Diebstahl, ist nicht von ungefähr. Es hat irgendwo seine Ursache. Das bedeutet, dass wir ständig beschäftigt sind, da herauszufinden, was ist die Ursache. Oder damit beschäftigt sind, wenn ich jetzt dies mache, darf ich das? Weil wenn ich das mache, könnte nicht vielleicht jenes passieren. Also was sich anfangs als Freiheit darstellt, wird am Schluss eine unheimliche Abhängigkeit. Zum Beispiel hat mein Mann das Haus nicht verlassen, ohne vorher das I Ching zu fragen. Ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob das der richtige Ort ist, wo er hingeht, ob er dort den richtigen Menschen begegnet und so weiter. Man kann nichts mehr in Freiheit eigentlich tun, was am Anfang wirklich wie Freiheit aussieht. Ja, auch Krankheit. Normalerweise sind wir Krankheit mehr oder weniger ausgesetzt. Oft können wir natürlich auch vorbeugend was tun. Aber sie bietet uns an, wir können grundsätzlich vorbeugend was tun. Zum Beispiel mit Bachblütentherapie. Die Bachblüten wirken auf bestimmte psychische Situationen, Gefühle und so weiter. Und sie sagt, dass diese Gefühle dazu beitragen, dass ich vielleicht irgendwann krank werde. Also nehme ich ein paar Blüten, ein paar Tropfen von diesen Blüten und dann wird das unterstützt, meine Psyche in diesem Bereich. Und ich werde gestärkt und ich brauche nicht mehr krank zu werden. So gibt uns also die Esoterik das Gefühl, wir können unser Leben vollkommen in der Hand haben. Das geht so weit, dass wir denken, wenn wir in die Stadt fahren, dann können wir uns einen Parkplatz visualisieren, weil wir einen Parkplatz brauchen. Und es gibt Menschen, die das tatsächlich können. Das muss man einfach wissen. Ja, der Mensch soll in der Esoterik wieder in Einklang gebracht werden mit der Natur. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr gutes Ziel. denn wir wissen, dass die Natur der Zerstörung unterliegt. Und da hat der Mensch eine ganze Menge dazu beigetragen. Und hat sich da auch schuldig gemacht. Wo er von Gott den Auftrag bekommen hat, zu bewahren, wohl auch zu herrschen, hat er seine Herrschaft zur Zerstörung benutzt. Und von daher ist es grundsätzlich ein gutes Ziel, dass wir wieder mehr mit der Natur und inniger leben. Aber wenn wir genau hinsehen, dann geht es nicht allein um die Natur oder um Nähe zur Natur, um Verbindung zur Natur. Nein, es geht darum, dass die Natur als etwas Göttliches angesehen wird. In der Natur sind Gottes, nicht nur Gottes Kräfte, sondern es ist göttlich. Ich kann, wenn ich mich zum Beispiel an einen Baum stelle, hier steht der Martin in Indien an einem ganz dicken Baum, wie es heißt, mir Kraft, diese göttliche Kraft aus dem Baum holen. Ja, das ist auch eines der Ziele der Esoterik, nämlich Gottverwirklichung. Hier habe ich ein Plakat entdeckt, das war in Wien, habe ich es gesehen, und hier war es in Hamburg. Und da steht als zweitletzten Punkt ganz klar die höchsten Ziele, Erleuchtung und Gottverwirklichung. Also der Mensch will sich selbst zum Gott machen, und das hörten wir ja auch schon in dem Zitat von Ken Wilber, wo er sagte, der Mensch ist dabei, sich vom Tierischen zum Göttlichen zu entwickeln. Ja, das Gottesbild ist, wie gesagt, eine unpersönliche Kraft, wohingegen das Christentum sagt, es gibt einen persönlichen Schöpfer Gott. Die Esoterik sagt, wie auch der Buddhismus, es ist entstanden. Und diese unpersönliche große Kraft, dieser Kraft kann ich mich bedienen, sagt sie. Du musst dich dafür öffnen, du kannst sie anzapfen und dann gibt sie dir, was dir noch fehlt zu deinem Gottsein, zu deiner Vervollkommnung. Sie hat zum Beispiel als Zeichen das Yin-Yang-Zeichen, das ja männlich und weiblich darstellen soll, das eine Einheit bildet. Aber das ist es nicht nur. In der Esoterik ist es auch, dass dieses Zeichen damit meint Licht und Finsternis. Licht und Finsternis in einem gehören zusammen, nach Meinung der Esoterik. Das heißt, der Mensch ist vollkommen, wenn er auch das Dunkle in sich akzeptiert und sagt, ja, ich habe da Dinge, die sind nicht so gut, aber Gutes und Böses gehört zusammen. Vielleicht noch das andere Bild. Das findet seinen Ausdruck zum Beispiel in diesem Bild von einem Holländer gemalt. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, was das Weiße und was das Schwarze ist. Das Schwarze sind also mehr oder weniger, ja, teuflische Fratzen, Fledermäuse, und das Weiße sind Engel. Und so sagt er, dieses Ganze zusammen gehört zu dem Menschen, das macht ihn komplett. So haben wir auch selber Übungen getan, in denen wir unseren dunklen Anteil in uns entdecken sollten und nach außen bringen sollten, zum Beispiel durch ein Rollenspiel zum Beispiel. Dass wir diesen dunklen Teil entdeckten durch Fantasiereisen und dann wurde er dargestellt durch ein Rollenspiel. Und wenn es erstmal raus ist, dann wissen wir selber, dann ist das meiste schon gewonnen, dann findet man das gar nicht mehr so schlimm. Vor allen Dingen, wenn man in der Gemeinschaft mit anderen ist, die auch alle so dunkle Teile haben. Ja, also das Ziel ist, Gott zu sein. Vielleicht noch ein kleines Bild, was im Moment auch sehr populär ist. Powerbeats, also diese Buddha-Bändchen. Es ist zum Teil eine Modebewegung, aber es steckt auch etwas dahinter. Nämlich, es soll Kräfte geben oder Ruhe oder Erfolg. Je nach Steinart. Und das gehört zu diesem Gottesbild der Esoterik, dass Gott auch in Steinen ist. Also nicht dieser persönliche Gott, sondern auch in Steinen kann ich mir das holen, was letztendlich zu einem magischen Weltbild führt. Ich nehme mir den Stein oder ein Metall, hänge es mir an und sage, jetzt habe ich noch was mir fehlt. Ja, dieses Gottesbild führt dazu, das kann ich jetzt mal ganz klar so sagen, dass wir uns wegbewegen von dem Schöpfergott. Denn den gibt es eigentlich, wie gesagt, nicht. Wir bewegen uns weg von einem persönlichen Gott, der uns geschaffen hat, und hin zu einer Kraft, zu vielen Kräften, zu Bäumen, wo Gott sagt, das sollen wir nicht, das ist ihm ein Greuel, wenn wir diese Dinge anbeten. Wir sollen nur ihn anbeten. Ja, das sind die Folgen dieses Bildes. Es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen. Ich merke, dass die Zeit drängt. Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass es wirklich ganz, ganz schwer zu trennen ist, was ist Esoterik. Und es heißt ja auch, dass es ein Regenbogen oder ein Regenschirmbegriff ist. Und das alles umfasst, und es umfasst eben nicht nur Heilmethoden, sondern auch den Okkultismus in bestimmten Dingen, wo man sich mit Medien, mit dieser unsichtbaren Welt in Verbindung setzt. Und was wir merken, was die Folge noch ist von diesem Bild, dass Gut und Böse in einem ist, es gibt kein klares Bild mehr, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich böse. Die Werte verschwinden. Der Mensch setzt sich zum Mittelpunkt, und es heißt, dass man das höhere Selbst befragen soll. Und dieses höhere Selbst ist allwissend sozusagen. Das weiß über mich alles. Und wenn mir das höhere Selbst sagt, dass ich mit diesem Mann Ehebruch zum Beispiel begehen soll, so wird es vielleicht nicht sagen, aber es wird sagen, dieser Mann ist ein guter Mann für dich. Weil der ist spirituell schon ganz weit. Ja, aber der ist verheiratet. Ja, aber wenn du die Chance nicht wahrnimmst, bleibst du praktisch auf dieser niedrigeren Stufe. Ja, also muss ich das wahrnehmen, weil ich will ja eine höhere Bewusstseinsstufe erreichen. Und mein höheres Selbst sagt mir ganz klar, damit kannst du das erreichen. Also werden Werte, die Gott uns gegeben hat, außer Kraft gesetzt, weil mein Selbst bestimmt, was gut und richtig für mich ist. Und so habe ich es auch im Leben getan. Ja, ein Wert zum Beispiel, um das nochmal kurz aufzuzeigen. Wir kennen ja alle Harry Potter, und vielleicht haben auch schon viele gelesen. Was im Harry Potter klar wird, ist, dass Magie und Zauberei ganz normal ist. Wenn man die Märchen liest, da kommt auch überall Zauberei vor und Hexen, aber die sind böse. Die müssen vernichtet werden, bestraft. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir bekommen die Sicht, dass Okkultismus normal wird. Das gehört zu unserem Leben. Das bereichert uns vielleicht sogar.
Das Wort Okkultismus bedeutet einfach die bewusste Beschäftigung mit dem Übersinnlichen, mit dem Unsichtbaren. Also ich möchte zum Schluss, bevor wir ganz persönlich noch von uns berichten wollen, noch ein Bild, was ja eigentlich auch in der Bibel beschrieben wird, auflegen. Die Bibel schreibt davon, dass wir Menschen auf Erden uns befinden und Gott sich im Himmel befindet, und dass es dazwischen eine Sphäre, ein Gebiet gibt, wo sich Geister aufhalten, Kräfte, Mächte, Dämonen, vielleicht auch Engelwesen, Wesen, die wir normalerweise nicht sehen können. Und es ist nur so, dass wenn wir von uns aus versuchen, zu Gott zu kommen, dass wir als erstes auf diesem Bereich der Mächte und Kräfte stoßen werden. Also wenn wir uns öffnen, in der Meditation zum Beispiel öffnet man sich für den ganzen Kosmos, dann wird dieser Bereich praktisch auch aktiv werden. In diesem Bereich, dazu gibt es auch in der Bibel klare Beispiele, in diesem Bereich wollen diese Mächte, diese Kräfte in der menschlichen Sphäre auch aktiv werden. Also jede Beschäftigung oder Bemühung von uns aus zu Gott zu kommen, wird darauf stoßen. Wie würden wir sagen, kommen wir dann zu Gott? Das ist, ja, man könnte sagen, eine Sache, die dann von Gott ausgegangen ist. Wir durften das eines Tages erleben, wir wollen das gleich erzählen. Also es ist so, dass die Kluft, könnte man sagen, das Gebiet zwischen Himmel und Erden von uns aus nicht zu überbrücken ist. Aber von Gott aus wurde es überbrückt. Und er ist dann gekommen und hat in Jesus Christus praktisch die Brücke geschlagen, die uns wieder neu in die Möglichkeit stellt, mit Gott in Verbindung zu kommen. Also diesen Jesus Christus hat bei uns eine enorme Wende bewirkt in unserem Leben, und wir möchten noch kurz davon berichten, wie das bei uns dann gekommen ist. Können Sie noch? Ja? Also, wir haben schon die Anfänge in etwa erzählt, also zu der Zeit, als ich meine Frau kennenlernte, war sie tatsächlich verheiratet, hatte Kinder gehabt, und ich habe die Gedanke gehabt, die meine Frau gerade ausgesprochen hat, mit dieser Frau kannst du schneller auf diesem Weg zur Erleuchtung kommen. Also ich war zu dieser Zeit mit einer holländischen Buddhistin zusammen, das war eine sehr, sehr schwierige Beziehung, aber ich habe das ertragen, weil der Buddhismus sagt, das Leben ist Leiden. Das ist die Grundlage, könnte man sagen, vom Buddhismus. Und ich wusste, Leiden gehört dazu und da musste eben durch. Aber Buddhismus spricht auch von Liebe. Und als ich dann die Elke begegnete, war ich auf den ersten Blick verliebt und dachte, ja, die Liebe musst du auch noch verwirklichen. Und das kannst du mit ihr. Also habe ich ihr eingeladen, dass sie zu mir auf meinem Schiff, ich hatte zu dieser Zeit ein Therapieschiff in Amsterdam, wo ich meine Praxis hatte, habe ich ihr eingeladen und gesagt, komm zu mir, wir wollen gemeinsam den Weg gehen. Und so haben wir eine Weile da zusammen gewohnt. Wir haben dann durch einen Brand auf dieses Schiff plötzliche Wende erfahren, können mal einen Schock bekommen oder vielleicht eine Klarheit bekommen. Als dieses Schiff, mein Arbeits- und Therapie- und Wohnschiff, war dann so weit ausgebrannt, dass wir dort nicht mehr arbeiten konnten. Und dann wusste ich, ich muss dieses Schiff verkaufen. Ich muss mich weiterentwickeln, denn ich übe etwas aus, eine Therapieform, wovon ich nicht selbst das Ziel kenne. Ich wusste, ich muss weitersuchen. So haben wir uns gemeinsam auf die Reise begeben und wir sind natürlich als erstes nach Indien gereist. Dort habe ich meinen Guru natürlich besuchen wollen. Ich habe als tibetischer Buddhist einen Guru gehabt. Und die Elke, die wollte ganz gerne auch noch weiter reisen. Wir wussten nicht genau, wie unsere Route aussehen solle. Wir haben meditiert. Wir haben gedacht, wie soll es weitergehen? Und in dieser Nacht bekam die Elke einen Traum. Und sie sah den Kontinent Australien und eine Stimme sagte zu ihr im Traum, dort wirst du in deinem Herzen kommen. Und sie erzählte mir den Traum am nächsten Tag und ich sagte, wir gehen nach Australien, weil das will ich erleben, dass du in dein Herzen kommst. So haben wir praktisch auch immer nach Führung gesucht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man ja nach Führung sucht, wie man sich verwirklichen kann, wie man die Erleuchtung erlangen kann. So war unsere Route über Indien, Indonesien, nach Australien festgelegt und wir haben uns auf den Weg gemacht.
Ja, ich möchte noch ganz kurz erzählen, wie sich das bei mir, diese Praktiken der Meditation, der Fantasiereisen oder der Entspannungsübungen und so weiter, wie sich das bei mir bemerkbar gemacht hat, welche Phänomene sich herausstellten. Ich hatte niemals, muss ich sagen, die Absicht, meinen Körper zu verlassen zum Beispiel. Aber das geschah plötzlich und unerwartet, ohne dass ich es wollte, verließ ich plötzlich meinen Körper. Ich war in einem Raum und ich hörte die Menschen nur noch ganz leise, also ganz von weitem reden und ich war ganz groß. Oder an anderen Orten entdeckte ich plötzlich, verließ meinen Körper. Noch ein Phänomen war, dass ich meinte, ich wüsste plötzlich, dass ich schon mal hier oder dort gelebt hätte. Ich kam an einen Ort und es spielten sich ganze Geschichten bei mir ab. Und das war, ich weiß nicht wie viel, wie oft, das ging auch immer schneller. Am Anfang waren die Abstände größer und es wurde immer kürzer. Und überall, wo ich hinkam, meinte ich, dieses und jenes erlebt zu haben. Ich entwickelte hellseherische Fähigkeiten, wo ich mich niemals nach ausgestreckt hatte. Und ich weiß heute, sage ich mal, dass diese Fantasiereisen zum Beispiel ein Teil davon waren, dass ich auch meinen Körper verließ. Denn am Anfang, in der Fantasiereise ist ja nicht schlimm, man kann sich ja mal was vorstellen. Und man muss sich dann meistens vielleicht auch noch ganz schön anstrengen, um überhaupt mal was zu sehen. Bei Kindern geht das natürlich viel schneller. Aber wenn man das geübt hat und man macht das regelmäßig, dann verselbstständigt sich das Ganze. Und die Seele wird bereit gemacht, dorthin zu wandern, wo ich das Bild sehe. Und so heißt es auch am Ende einer Fantasiereise. Und jetzt kommen wir zurück in diesen Raum, in den Körper und so weiter. Das impliziert schon, da ist was geschehen, was mehr ist als nur in der Fantasie. Ja, diese Phänomene machten sich bei mir breit und ich muss sagen, dass ich stolz drauf war. Denn wer hatte das schon? Und das ist etwas, was ganz, ganz stark mit einhergeht, obwohl ich weiß, dass kein Esoteriker das will. Aber Stolz kommt auf. Und man blickt auf die anderen herab. Ja, auf unserer Reise, wie gesagt, gingen wir zuerst durch Indien. Dort besuchte mein Mann seinen Guru. Und dieser Guru war inzwischen verstorben. Also der alte Meister war 7 Jahre früher. Früher war der schon über 80 gewesen, war verstorben. Und er war jetzt noch da in Form eines Kindes und spielte da herum, 4 Jahre alt ungefähr. Und mein Mann dachte, ja, hier kann ich ja nun nicht richtig irgendwie mit dem reden. Aber sein Körper war noch da, der Körper des alten Gurus, der war einbalsamiert in einem Glaskasten. Und dort konnte mein Mann, oder meinte es, er könnte es, telepathischen Kontakt mit dem Geist des Gurus aufnehmen. Gut. Ja, er machte das und er hörte plötzlich eine Stimme, die sagte, gehe deinen eigenen Weg. Und das war für ihn, als wenn sein Vater ihn aus dem Haus geworfen hätte. Und er wusste gar nicht, was das bedeutete. Und ich saß neben ihm und ich hörte zwar nicht diese Stimme, aber die gleichen Gedanken kamen in mir auf, dass es gut wäre, mal ein ganz normaler Mensch zu sein. Wir unterhielten uns darüber und wir gingen dann weg. Und dann hat praktisch mein Mann ein Stück weit dieses hinter sich gelassen, weil er gehorsam sein wollte an seinen Guru, denn Gehorsam ist das Allernötigste im Buddhismus, an den Guru. So, wir reisten weiter, wir reisten über Indonesien dann noch nach Australien. Und in Australien, da waren wir eigentlich schon fix und fertig, muss ich sagen. Und wir waren ganz am Ende mit unserer Kraft. Depressiv war der Martin und wir wussten eigentlich nicht mehr ein noch aus.
Ja, hier hatte ich fast die Erleuchtung erlangt. Können Sie wahrscheinlich gut erkennen. Es war so, dass wir hier in Indonesien waren. Und ich muss sagen, ich war wirklich auf der Suche nach Erleuchtung. Und ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, ja, das ist es. Ich habe in Meditation Erfahrungen gemacht, wo ich wirklich ganz wie aufgelöst und das war ein ganz super Gefühl. Aber sobald ich wieder aufgestanden bin, war es, was ich wieder genau der Alte war. Ich habe Stress gehabt mit meiner Freundin, ich habe irgendwie mich gar nicht geändert gehabt. Und das hat mich total frustriert. Ich habe gesagt, wenn es schon eine Erleuchtung gibt, dann müssen die beide zusammenkommen. Meine Erfahrung in der Meditation und meine Alltagserfahrung. Wenn das zusammenkommt, dann weiß ich, dass die Erleuchtung da ist. Und dass wir rumreisten, wie meine Frau schon sagte, waren wir nach 3 Monaten in Indien. Ich wurde noch einmal von einer Seeschlange gebissen und war 2-mal ganz nah an dem Tod entlang gegangen. Und ich kann nur sagen, das ist eine enorme Bewahrung gewesen, dass ich noch lebe. Aber wir waren total frustriert. Meine Frau war öfters krank und ich versuchte es immer wieder mit meinen Meditationen, aber es kam nicht. Ich wusste nicht, wie soll ich nun weitergehen. Wir haben schon den Anfang gehört, dass sogar die I Ching schon andeutet, dass bevor ein Wende auftritt, eine Krise auftritt. Und das war ja auch in gewissen Maßen bei mir der Fall. Ich war wirklich zutiefst depressiv zum Teil. Ich wusste nicht mehr, wonach soll ich mich ausrichten. Und als wir nach 4 Monaten erst in Indien, dann in Indonesien rundgereist haben, da waren wir froh, dann in Australien anzukommen. Da waren wir ein westliches Land und konnte man sich wieder einigermaßen orientieren, weil die Menschen ähnlich dachten wie wir. In Indonesien und in Indien war es so, dass dort den Bezug zu der Geisterwelt so stark ist, dass das fast spürbar ist. Und wir, die wir uns dafür geöffnet hatten, durch Meditation und all diese Praktiken, die wir getan haben, haben das umso mehr gemerkt. Es war, als ob diese ganze Dämonenwelt auf uns lastete. Ob schon wir vorher dachten, wir würden uns nur öffnen für die positive Kräfte, wir könnten das praktisch unter Kontrolle halten. Öffneten wir uns jetzt und wir konnten gar nichts mehr zurückhalten. Das Negative kam auch. Und so, also bestärkte das dauernd diese Depression, das nicht mehr weiter wissen. Als wir dann in Australien ankamen, entdeckten wir, dass wir auch noch um 4.000 Mark betrogen waren durch einen Handel in Indien. Und dann waren wir ganz, also unten. Wir mussten arbeiten. Dann haben Äpfel und Birne gepflückt, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann wieder weiterreisen zu können. Dann, eines Tages, wollten wir einen Freund, den wir schon in Indien kennengelernt haben, besuchen und mussten dahin trampen. War am Samstag, gab keinen Bus und der wohnte irgendwo im Urwald in Australien. Ein junger Mann nahm uns mit und der war gut drauf. Wir dachten, vielleicht hat er Drogen genommen. Wir haben ihm das auch gefragt, so du hast du was genommen oder sowas. Nein, nein, meinte er, gar nichts. Das käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Nun dachten wir, das ist ja auch interessant. Also es gibt ja viele Wege zum Ziel, also Jesus Christus geht vielleicht auch noch. Dann fragte er uns, was macht ihr denn so? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten, waren wir ja auch. Aber wir waren zu dieser Zeit gar nicht mehr so überzeugt von unserer Sache. Dann meinte er, wollt ihr etwas echt Alternatives erleben? Ja, wir waren immer in für was Neues. Dann sagte er, dann müsst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Nun, wir ließen uns einladen, wir waren neugierig. Am Sonntag kam er uns tatsächlich abholen von unserem kleinen Hotel, wo wir übernachtet hatten, und gingen dann zu einem Gebäude, es war eine Art, ja, Schulgebäude. Sie dachten, was ist das denn hier? Aber es war, als wir da reinkamen, eine Gruppe Leute, die waren ganz, ganz begeistert. Und als dann diesen Dienst anfing, dann haben sie wirklich von ganzem Herzen gelobt und gepriesen und gebetet und haben getan, als wäre diesen Gott, zu dem sie beten, wirklich da. Das war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Also da hatte ich schon mal mit Buddhisten erfahren, dass die Leben in der Bude hatten, aber bei Christen hatte ich das noch nie erfahren. Stellte sich heraus, der Pastor saß hinter dem Schlagzeug, seine Frau hat gesungen und es war echt eine ganz lebendige Sache und es war von Herzen. Also die Australier haben auch irgendwo was Spontanes gehabt. Und wir waren, also ich zumindest, war sehr, sehr angetan von dieser Sache. Die Elke, sie ist gut evangelisch erzogen, war eher so skeptisch. Als dann nach dem Gottesdienst eine Frau auf sie zukam und sagte, wie heißt du denn? Und woher kommst du? Und dann direkt, darf ich mit dir beten? Dann war sie ein bisschen skeptisch und dachte, also ich frage den Martin und der wird vielleicht als Buddhist wohl Nein sagen. Und dann habe ich einen Grund, diese nette Frau auch Nein sagen zu können. Aber sie kam zu mir und zu ihrem Erstaunen sagte ich, ja, tun wir doch. Die Elke hat immer erzählt, als Menschen ihr nach ihrer Religion gefragt haben, dann sagte sie, sie sei Christin. Und ich wusste, dass es noch nicht mal halb war. Ich tat nämlich an meine buddhistische Religion mehr, als sie an ihre christliche. Nun dachte ich, vielleicht wird sie jetzt eine echte Christin. Und ich ein echter Buddhisten, passt ja gut zusammen. Und so habe ich gesagt, ich komme mit dir mit. Wir sind nach außen gegangen, diese Frau hat noch den Pastor dazu geholt. Und dann fing ein Gebet an.
Ja, und als sie betete mit mir, da wusste ich sofort, dass sie nicht aus sich selbst betete. Sie las nichts ab, sie sagte nichts auswendig. Und ich spürte sofort, hier ist eine Macht anwesend, die ist größer als alles, was ich bis dahin kennengelernt hatte. Und ich wusste ja, wann unsichtbare Mächte anwesend waren. Und die hatte ich ja schon kennengelernt, in Medien zum Beispiel. Oder auch natürlich in anderen Praktiken. Oder auch in Albträumen und oder in meinem Zimmer. Ja, und hier spürte ich, hier ist eine Macht anwesend, die kennt mich ganz persönlich. Und die spricht mitten in meine Schuld hinein. Nämlich, ich hatte mich enorm schuldig gefühlt, weil ich meine Familie verlassen hatte. Ich trug das mit mir herum und habe das irgendwie versucht, nicht zu zeigen. Aber jetzt sprach diese Frau in ihrem Gebet mitten hinein in diese Schuld. Und ich wusste, das kann nur Gott selber sein, der da spricht. Und ich begann zu weinen. Und dann sagte sie, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn mich vorher einer gefragt hätte, ob ich sündige, dann hätte ich gesagt, nein. Ich mache mal was falsch, das macht schließlich jeder. Aber Sünde war für mich immer bewusst, was Böses tun. Und jetzt merkte ich in der Vergebung, dass Sünde noch was ganz anderes war, nämlich getrennt sein von Gott. Im Deutschen kommt ja Sünde von Sund, von Graben. Und ich spürte, es ist ein Graben zwischen mir und Gott. Und dabei hatte ich doch in all meinen Praktiken versucht, mich mit diesem Gott in Verbindung zu setzen. Und ich hatte doch immer geglaubt, dass ich ihn kennenlerne und dass ich mit ihm verbunden bin. Und ich merkte, nein, das stimmte nicht. Und dann sagte sie zu mir, willst du von jetzt an dein Leben mit Jesus Christus leben? Und ich hatte keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Ich wusste, irgendwann war der mal vor 2000 Jahren, sollte für mich sein, gestorben. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Aber als sie das jetzt sagte, in diesem Moment, da wusste ich, Jesus ist der Weg zu Gott. Ich habe es einfach so gespürt und ich wusste, ich muss das machen. Wenn ich mit Gott verbunden sein will, und das wollte ich, dann muss ich das mit dem Jesus machen. Und dann half sie mir in einem Gebet und ich sagte, ja, ich will von jetzt an mit Jesus leben.
Ich stand daneben und ich habe mich von ganzem Herzen gefreut. Ich dachte, jetzt ist sie eine echte Christin geworden. Es ging mir so gut, dann drehte die Frau sich zu mir und fragte, ob sie auch mit mir beten könne. Und ich meinte, es ist eigentlich gar nicht nötig, aber ich wollte sie auch nicht enttäuschen und sagte, ja, sie können beten. Das hat sie auch getan, auch der Pastor betete, das war auch alles ganz nett. Dann fragte sie auch einmal, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich wusste nicht so recht, was da ablief und ich sagte, ja, können wir tun. Sie fing an und eine der ersten Sachen, die sie betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Und ich stand da, Augen zu, und ich sollte jetzt dieses Gebet nachsagen. Und mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Wie konnte überhaupt diese Frau wissen, dass ich eine andere Religion hatte? Hatten wir gar nicht darüber gesprochen gehabt. Und ich fing an, jetzt in diesem Moment, und für mich lief die ganze Welt auf, ich wusste nicht, was sollst du tun. Ich fing an zu überprüfen. Der Buddha hat immer gesagt, prüfe du selbst, wenn dir was begegnet. Ich prüfte, mein Widerstand war in mir. Und dieser Jesus, wozu sie gebetet hatte, war so klar da, der war wie über uns gekommen. Aber er kam ganz klar von außen auf mich zu. Komisch fand ich's, weil ich erwartete ja meine Erleuchtung von innen aus. Aber ich verglich den beiden, mein Widerstand in mir und die klare und so wahre Gegenwart dieser Person außer mir. Und ich habe verglichen und habe erkannt, er ist größer, er ist die Wahrere. Und habe dann trotz meines Widerstandes gesagt, okay, ich lasse all meine anderen Religionen los. Wir waren total verblüfft. Wussten gar nicht so recht, was da abgelaufen ist. Die Frau schien es zu wissen, die war ganz, ganz begeistert. Du sagte, jetzt hat der Herr Jesus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich geholt. Und wir schauten nach außen von dem Balkon, es war ein bisschen bewölkt, ein bisschen neblig. Und also die Welt hat seinen Reiz über uns irgendwie verloren. Und in uns war auf einmal eine Liebe, ein Frieden, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Wir haben dann in unserem Hotel zusammengesessen und wir hatten einander auf einmal gar nicht mehr so viel zu erzählen. Sonst hatten wir ganz viel miteinander herum zu therapeutisieren. Das ist, wenn zwei Therapeuten zusammenkommen. Aber jetzt wussten wir haben gefunden, was wir gesucht haben. 3 Tage ging das gut. Dann waren wir in dem Haus von dem Freund und es war auf einmal, als ob Buddha und Jesus in mir am Kämpfen waren. Einmal dachte ich, der Buddha, das hat ja auch gute Sachen gesagt und das war ganz prima. Und nein, dachte ich, nein, dieser Jesus, dem musst du folgen. Und das ging hin und her in mir. Ich wurde schier verrückt. Der gemerkte es, fing auch noch an, mit mir zu kämpfen. Der Chaos war komplett. Und wir sagten uns, das fühlt sich nicht mehr gut an. Wir verlassen diesen Ort und weißt du, wir gehen zurück auf unseren alten Weg.
Ja, und dann waren wir in Sydney, was ungefähr 600 Kilometer entfernt lag und dort fühlten wir uns in Sicherheit. Und wir dachten, wir gehen jetzt unser altes Leben weiter, unsere Reise ging noch über viele Länder. Und wir stehen an einer Kreuzung und die Ampel springt auf grün, da kommen die Leute uns entgegen, ganz viele Leute mitten in der Stadt von Sydney. Und einer aus dieser Masse kommt auf uns zu, ein junger Mann, der strahlte von innen total. Und er guckte uns an und sagte, kennt ihr Gott? Und wir, ja, wir kennen ihn wohl, aber wir wollen da jetzt nichts mehr mit zu tun haben. Wir sind einfach weitergegangen. Er drehte aber mit uns um, gab uns eine Einladung und sagte, meine Gemeinde hat hier eine Ausstellung in der Stadthalle und da müsst ihr unbedingt hingehen. Für uns war es keine Frage, ob dieser Mann Gott kannte. Das brauchten wir ihn nicht zu fragen. Er zeigte uns dann noch den Eingang, weil es hatte viele Eingänge, und sagte dann, da müsst ihr rein. Und wir konnten selbst entscheiden, ob wir gehen oder nicht. Er war plötzlich verschwunden und wir standen dort. Und nach einigem Zögern sind wir dann doch reingegangen. Und die Leute dort haben uns aufgefangen. Sie luden uns ein in ihre Gemeinde zum Gottesdienst, aber was für uns noch viel wichtiger war, in einen Bibelkreis, der zu Hause stattfand. Das war ein Kreis, wo man über die Bibel sprach und wir kannten die Bibel ja gar nicht. Für uns war die Bibel mit Skepsis zu betrachten. Aber hier merkten wir, dass wir in der Bibel lernen, wer Gott ist. Und das brauchten wir. Wir merkten, dass wir wegkommen mussten von der Erfahrung. Bis dahin waren wir ja immer abhängig gewesen von Erfahrungen. Wenn es uns schlecht ging, brauchten wir wieder eine Erfahrung. Und jetzt merken wir, es ist nicht abhängig von Erfahrung, sondern du kannst es wissen. Du kannst dich auf ein Wissen stützen. Und dieses Wissen gibt dir auch die Bibel. Da steht's drin, wer Jesus ist, wie er war und was er wollte und so weiter. Und dann wussten wir, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Wir sind umgekehrt, haben unser Ticket verfallen lassen, sind zurück nach Europa. Wir wussten, wir müssen jetzt umsetzen, was wir gefunden haben. Wir müssen das leben. Und als erstes war klar, ich muss meine Familienverhältnisse bereinigen. Und ich bat meine Familie um Vergebung. Besonders meine Tochter, die alleine praktisch noch bei meinem Mann geblieben war, bei meinem ersten Mann. Und ich muss sagen, wir haben es so einigermaßen hingekriegt. Wir konnten einander vergeben, aber die echte Vergebung, zum Beispiel mit meiner Tochter, die fand erst vor ungefähr, ich glaube, 3,5 oder 4 Jahren statt, als sie nämlich auch diesen Schritt mit Jesus Christus machte. Und da haben wir wirklich nochmal ganz neu einander Vergebung zusprechen können und miteinander weinen können über das, was wir so erlebt hatten miteinander.
Ja, das ist 11 Jahre zurück, als dieser Mann uns da angesprochen hatte auf der Straße und sagte, kennt ihr Gott? Wusste ich zum ersten Mal konkret in meinem Leben, es gibt einen lebendigen Gott. Als Buddhist kannte ich ja keinen Gott. Und den Gott haben wir versucht zu folgen. Das ist 11 Jahre zurück und ich kann nur dankbar sein. Ich habe auf einmal ein Gegenüber. Diesem Weg zur Erleuchtung war ich an den letzten Stufen in der Meditation und oft ganz alleine. Und jetzt ist jemand da. Wir haben gesucht. Wir haben vieles getan, um das zu finden, was wir eigentlich suchten. Aber die Bibel spricht davon, dass von anderer Seite auch jemand da ist, der sucht. Ich möchte damit enden, weil es so auch ausdrückt, wie Gott eigentlich sich um uns kümmert. Es heißt in den Propheten Jesaja, da spricht Gott, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. So ist Gott in unser Leben getreten und ich bin davon überzeugt, dass er so nach einem jeden einzelnen Menschen sucht und Kontakt zu ihm aufsucht. Wie zu uns, so auch zu Ihnen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ich bin tief beeindruckt von dem, was ich gehört habe heute Abend von Elke und Martin Kamphuis. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich im Glarnerland und nicht haben auf Australien reisen und über Indonesien und weiss ich wohin, dass ich mit 14 Jahren da im Glarnerland die gleiche Erfahrung hat dürfen machen, dass Jesus Christus in mein Leben hineingekommen ist. Ich bin so dankbar, dass ich die Umwege nicht haben machen. Aber auch sehr dankbar, dass ganz bestimmt auch Gott zu uns gerettet heute Abend und uns gezeigt hat, was möglich ist. Und ich habe viele da im Kanton Glaris kennengelernt, die die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und ich bin überzeugt, jeder von uns, der da innen sitzt, hat sonnige Menschen in der Nähe. Und ich würde sagen, hey, wenn du einen so siehst, strahlen, der so gut drauf ist, das muss so einer sein. Hau ihn an und komm dort hin, red mit ihm und frag ihn auch, bettest du mit mir? Ich möchte genau das erleben. Das ist das, was wir uns wünschen, auch als Gemeinde von der Allianz, dass Menschen Jesus Christus begegnet, ihn findet und den Sinn für ihrem Leben findet. Das ist die grosse Erleuchtung, wo im Inserat gestanden ist, dass Jesus Christus, das Licht, ins Leben von Menschen hineinkommt. Ich kann auch heute Abend, wenn ihr wollt, mit Elke und Martin noch reden. Ich kann andere Leute anhauen, die ihr wisst, die wissen Bescheid, wenn ihr Hilfe sucht. Lasst das nicht einfach vorbeilaufen, sondern packt die Gelegenheit. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken, Martin und Elke, für den Abend. Ich denke, dass das nicht so einfach ist, so tief ins Leben hineinschauen. Mein Wunsch ist, dass Gott euch segnet und weiterhin zum Segen setzt für viele Menschen und auch viele bewahrt werden, falsche Wege zu laufen. Ich möchte auch noch Danke sagen, dass wir den Saal zur Verfügung bekommen haben von der Gemeinde Glaris, dass wir da sein dürfen. Ich möchte Herr Hagelberger und der Frau Hagelberger danken, dass sie uns so schön eingeführt haben und uns gezeigt haben, wie es funktioniert im Saal. Danke auch Toni für einen guten Ton, den wir hatten, dass man jedes Wort verstanden hat. Und danke möchte ich euch, dass ihr gekommen seid. Und ich wünsche euch Gottes reichen Segen und alles Gute. Ich würde sagen, wir müssen auch noch Gott danken. Das gehört doch noch dazu. He? Stehen wir auf miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen liebst. So sehr liebst, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast auf die Welt, um uns zu erlösen. Ich danke dir für den Abend und bitte dich, dass er einfach etwas auslösen darf in unseren Herzen, wo Ewigkeitswert hat. Bewahre uns auf dem Weg. Ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche es allen eine gute Heimkehr. Vergessen die Kassetten nicht, die ihr anderen Leuten noch weitergeben wollt. Denkt an die Bücher, die draussen sind. Nehmt sie mit. Gute Nacht miteinander.